Oma einen Helm an und einen roten Mantel. Und dann reitet er auf einem Pferd und hat dann noch rote Haare auf dem Helm drauf. Und mehr weiß ich nicht.
Er hat eine so golden-silberne Rüstung mit einem Plastikschwert. Und auf seinem Helm ist eine Feder. Und er reitet auf einer Schimmelstute.
Er reitet auf einem weißen Pferd.
St. Martin, den kennt jeder. Und wenn er um den 11. November herum durch die Straßen zieht, müssen die Autos anhalten und der Verkehr steht still. Der heilige Martin bzw. der Reiter, der ihn spielt, geht voran und ihm folgen hunderte Kinder mit ihren leuchtenden bunten Laternen.
Der heißt St. Martin, weil er heilig ist.
Er war ein guter Mann. Er hat nämlich einem Bettler den halben Mantel abgegeben, damit er nicht friert.
Ich denke, dass St. Martin früher gelebt hat.
Ich glaube, irgendwann bei 300 nach Christus.
Martin ist 316 oder 317 geboren. So ganz genau weiß man das nicht. Das hat etwas damit zu tun, dass sich die Jahresanfänge verändert haben im Laufe der Jahrhunderte und die Jahresbezeichnungen. Aber wir können davon ausgehen, dass er in diesem Jahr 1700 Jahre alt wird. Und das ist ein beachtliches und stolzes Alter.
Im Christentum gibt es unendlich viele Heilige, die alle das Wort Sankt vor dem Namen tragen, was nichts anderes heißt als heilig. Sankt Nikolaus ist einer von ihnen. Manche kennen auch die heilige Barbara oder den heiligen Franz von Assisi. Der berühmteste und bekannteste von allen ist jedoch Sankt Martin. Aber als Heiliger wird man nicht geboren, man wird dazu ernannt, beziehungsweise vom Papst, dem Oberhaupt der katholischen Christen, heilig gesprochen. In den ersten Jahrhunderten wurden Menschen zu Heiligen erklärt, weil sie für ihren Glauben gestorben sind. Martin dagegen musste nicht erst sterben. Die Menschen verehrten ihn, weil er ein Vorbild für sie war und sehr viel Gutes für Arme getan und sich für sie eingesetzt hat.
Der hat dann eben seinen Mantel durchgeteilt, die eine Hälfte dem Bettler gegeben, die andere Hälfte hat er behalten. Und das ist eigentlich auch so eine Art Nächstenliebe, die da rauskommt. Und auch wenn der da völlig verlumpt ist und dieser stolze Ritter oder Edelmann da langreitet, dann selbst sowas zu machen, das finde ich toll.
Geboren wurde Martin im heutigen Ungarn. Aufgewachsen ist er im italienischen Pavia. Beides gehörte damals zum riesigen Weltreich der Römer. Dort glaubten die meisten Menschen nicht an einen Gott, sondern an viele verschiedene Götter. Und jeder trug einen lateinischen Namen. Der Theologe Manfred Becker-Huberti kennt sich damit aus.
Er muss zunächst auch Anhänger gewesen sein der heidnischen Götter oder der römischen Götter. Das kann man an seinem Namen schon erkennen. Denn Martinus heißt der dem Mars Zugehörige. Und der Mars ist der Kriegsgott der Römer.
Heil dem Mars, einem der höchsten Götter. Vor jeder Schlacht bringen wir ihm Opfer dar, damit er uns beisteht und wir gewinnen können. Wer sollte das besser wissen als ich, der Vater von Martinus, meines Zeichens Tribunus Militaris, ein hoher römischer Offizier?
Salve, verehrter Vater. Von Mars, dem Kriegsgott, hast du mir in meiner Kindheit viel erzählt. Auch von Jupiter, dem Göttervater, von Minerva, der Schutzgöttin der Helden, oder von Herkules, dem göttlichen Krieger. Die Christen, die ich auf der Straße treffe, erzählen da was anderes. Sie sagen, es gibt diese ganzen Götter gar nicht.
Christen? Völliger Blödsinn ist das. Ein Gott. Wie soll denn ein Gott für all die vielen Bereiche des Lebens zuständig sein können?
Naja, vielleicht durch die Liebe?
Haha, Liebe, Liebe. Liebe, komme nicht mit so einem verweichlichten Kram. Du willst doch nicht etwa auch einer von diesen Christen werden? Pustekuchen, sag ich dir. Der Sohn eines Soldaten wird auch Soldat, damit du es weißt. Ohne Wenn und Aber.
Tja, da hatte der römische Offizier leider recht. Martinus hatte keine Wahl. Auch wenn er den Glauben der Christen sehr anziehend fand und sich schon mit 10 Jahren gerne taufen lassen wollte, als er 15 wurde, musste Martin Soldat werden. Und dieser Militärdienst dauerte nicht mal so eben 2 oder 3 Jahre, sondern geschlagene 25 Jahre. Da konnte man froh sein, wenn man am Ende, mit 40, überhaupt noch lebte. Christ werden konnte Martinus jedenfalls erstmal nicht.
Nein, das Elternhaus hat es nicht unterstützt. Das heißt, er musste Soldat werden und er musste also kämpfen und töten. Und das war genau das, was ihm eigentlich nicht lag und was er eigentlich nicht wollte.
Naja, die Christen erzählen ja immer davon, dass man nicht so brutal sein soll. Also in den 10 Geboten, ja, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so. Und man geht auch immer mit seinen Sachen oder Eltern gut um. Ich denke aber nicht, dass das alle Christen einhalten.
Das Christentum war zu Martins Zeit gerade mal 300 Jahre alt und noch ziemlich neu. Seine Anhänger waren nicht gern gesehen. Lange Zeit wurden sie verfolgt und getötet. Deshalb übten sie ihre Religion oft nur heimlich aus.
Wer nur den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit.
Martin wird in einer Zeit geboren, wo im Römischen Reich so ganz langsam die Christen legalisiert werden. Das heißt, vorher wurden die Christen hingerichtet, weil sie dem Kaiser kein Weihrauch opferten, also ihn nicht als Gott verehrten. Das hieß, sie mussten wegen Hochverrat sterben. Das hört in der Zeit seiner Geburt auf und da werden die Christen dann halbwegs legal. Sie waren noch nicht so ganz gleichberechtigt. Das war immer noch eine Sorte Mischpoke, mit der man eigentlich als richtiger Römer nichts zu tun haben wollte. Aber es war schon etwas, was nicht mehr zum Tode führte, wenn man sich also für dieses Christentum interessierte.
Ich finde, das ist sehr, sehr schwer, wenn du jetzt auf der einen Seite quasi gegen die Römer bist, weil die Christen waren ja gegen die Römer, und auf der anderen Seite dann die überall Macht haben und die auch wirklich ausspielen und du eigentlich das nicht willst, dann ist es ziemlich schwer, finde ich, auch das als Soldat dann.
Martin hat versucht, beides irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Soldat zu sein und trotzdem christlich zu leben und sich für benachteiligte Mitmenschen einzusetzen. Von seinem Sold, dem Gehalt der Soldaten, verbrauchte er nur wenig für sich selbst. Den Rest spendete er für Kranke und Leute, die Hunger hatten. Das tat ein Römer normalerweise nur, damit solche Armen bei einer Wahl für ihn stimmten oder man Gutes über diesen Spender sagte. Martin dagegen wollte sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen. Jesus Christus war sein Vorbild. Deshalb blieb er bei aller Hilfsbereitschaft sehr bescheiden und fand es ganz selbstverständlich, was er besaß, zu teilen.
Liebe Leute, bitte eine milde Gabe. Es ist so kalt. In meinen Lumpen werde ich die Winternacht nicht überstehen. Bitte, liebe Leute, helft.
Warte einen Augenblick nur, guter Mann. Ich kann nicht mit ansehen, wie du leiden musst. Hier, nimm dieses Stück von meinem Mantel. Das wird dich wärmen.
Mein Gott, das gibt's ja nicht. Ein römischer Soldat, der seinen Mantel teilt. Heute ist mein Glückstag. Und dieser Mantel ist echt warm.
Die Legende erzählt, dass das tatsächlich so geschehen ist, und zwar in der heute französischen Stadt Amiens. Dort in Gallien war Martin stationiert. Aber habt ihr ein Pferd gehört? Nein? War ja auch kein Star, höchstwahrscheinlich. Die ersten Geschichten, die von der Mantelteilung erzählen, sprechen noch nicht davon, dass Martin dabei auf einem Pferd saß.
Das Pferd kommt erst im hohen Mittelalter auf, als die Vorstellung, dass ein Offizier natürlich gleichgesetzt werden kann mit einem Ritter. Und ein Ritter heißt Ritter, weil er reitet. Also muss er ein Pferd unter dem Popo gehabt haben. Und so kommt Martin aufs Pferd, aber nicht auf irgendeins, sondern Martins Pferd ist gefälligst weiß. Ein Heiliger, der hat ein weißes Pferd.
Und wie war das mit der Farbe des Mantels?
Ich hatte einen Umhang an, großen, weiten, roten Mantel.
Ich bin skeptisch, ob der Mantel von ihm rot war, denn er gehörte zur kaiserlichen Garde und die kaiserliche Garde trug weiß. ein weißes Gewand und einen weißen Mantel, der übrigens einen Fachbegriff hatte, den man schon bald wieder vergessen hatte. Chlamys ist die Bezeichnung für den Offiziersmantel, der zur Lebzeiten von Martin so modern war, dass die Senatoren, die also zur Regierung gehörten des Römischen Reiches, ihre vorgeschriebenen Mäntel nicht trugen, sondern mit diesen Offiziersmänteln herumliefen, was der Kaiser ihnen dann verbot.
Die Geschichte der guten Tat wurde auf diese Weise in den folgenden Jahrhunderten immer weiter ausgeschmückt und bekam langsam die Gestalt, in der wir sie heute hören und feiern. Was dabei nicht erwähnt wird, höchstwahrscheinlich wurde der Offizier Martinus für die Mantelteilung bestraft, wegen mutwilliger Beschädigung militärischen Eigentums. Das gab 3 Tage Haft. Kurze Zeit später ließ Martin, der sich schon seit Jahren darauf vorbereitete, sich taufen und wurde ganz offiziell Christ. Beim Militär musste er trotzdem weiterbleiben, das war seine Pflicht. Erst einige Jahre später bat er um seine Entlassung und dabei kam es zu einer dramatischen Szene. Kurz vor einer Schlacht gegen die Germanen, die mal wieder in Gallien eingefallen waren, rief der Kaiser seine Soldaten zusammen, um jedem von ihnen einen Beutel Geld zu überreichen. Das sollte ihren Kampfesmut ankurbeln. Aber was sagte Martin?
Verehrter Kaiser Julian, bis heute habe ich dir als Soldat gedient. Erlaube, dass ich in Zukunft für Gott streite. Deine Prämie möge annehmen, wer kämpfen will. Ich bin ein Soldat Christi. Mir ist es nicht erlaubt, mit der Waffe zu kämpfen.
Und der Kaiser sagt ihm dann, was? Du bist ein feiger Hund. Du willst nur nicht in die Schlacht ziehen, ne? Pass auf, das lasse ich dir nicht durchgehen. Dann sagt der Martin, wenn du glaubst, dass ich feige bin, ich gehe morgen, wenn die Schlacht beginnt, ohne Waffen, als Erster vor den gesamten Truppen dem Feind entgegen. Sagt der Kaiser, okay, das machen wir. Und am anderen Morgen, als man genau dies machen will, sind die Germanen alle verschwunden und die Schlacht findet nicht statt und Martin wird freigelassen.
Martin wird Mönch und ändert sein Leben radikal. Er braucht niemanden, der ihm Essen serviert oder ihn bedient. Er will selbst dienen und wird Priester. In Ligugé gründet er das erste Kloster Europas und lebt dort mit anderen Mönchen zusammen.
Und in diesem Zusammenhang wird er zu einem Typen, der prägend wird. Denn er ist nicht einer, der sich im Kloster verkriecht und still vor sich hin betet, sondern der betet auch mit den Händen draußen. Das heißt, er geht unter die Menschen, er versucht zu helfen, er zieht über Land und er ist bekannt wie ein bunter Hund.
Menschen, die wenig oder gar kein Geld haben, muss man nicht lange suchen. Jeder kann sie sehen, wenn er mit offenen Augen durch eine Stadt geht. Zu Martins Zeit waren sie genauso deutlich sichtbar wie heute.
Auf der Straße manchmal, da begegnen uns manchmal arme, ganz arme Leute oder in Städten sitzen die am Rand und haben so eine Box vor sich und spielen ein bisschen ein Instrument und wollen dann Geld in die Dose haben.
Die meisten armen Leute sieht man in Köln am Hauptbahnhof. Da sitzen viele an Mauern und so. Die haben mal einen Teppich unter sich und haben überall Löcher an den Kleidern.
Zum Beispiel, wenn einer auf der Straße sitzt mit einer Zigarette und nichts zu essen und so hat, dann kann der auch ganz schnell krank werden, wenn man dann nichts isst.
Und einmal habe ich so einen Mann gesehen, der hat auf einer Bank mit einem Schlafsack geschlafen.
Dann ist das meistens so ein Fall von Obdachlosigkeit.
Viele Menschen gehen einfach achtlos vorüber. Andere haben Mitleid, wissen aber nicht, was sie tun sollen. Irgendwie ist da eine Grenze und es ist nicht leicht, sie zu überwinden. Ein Obdachloser auf der Straße, der sieht anders aus, hat manchmal einen wilden Bart und dreckige Hände. Er stinkt und macht Angst. Trotzdem kann man was tun.
Zum Beispiel, wenn der jetzt einfach bettelt, dann Geld einfach da reintun, weil Geld ist heutzutage das, was man am ehesten braucht, nach Familie und andere Werte. Oder es gibt auch Leute, die geben denen ein Zuhause. Vielleicht sind sie ja irgendwie ein freiberuflicher Mensch, der sich für sowas einsetzt und weiß, wo die Anstalten sind, wo man quasi die Obdachlosen hinbringen kann.
In jeder Stadt gibt es Hilfsmöglichkeiten für Obdachlose. In Köln können sie unter anderem ins Gubbio kommen. So heißt die Anlaufstelle für arme Menschen, in der Schwester Franziska und Bruder Markus arbeiten. Die beiden sind Ordensleute wie der heilige Martin.
Hier können Obdachlose herkommen, sich ein bisschen ausruhen, erzählen, schwatzen, Kaffee trinken und dann religiöse Angebote in Anspruch nehmen, wenn sie möchten. Und bei uns gehört immer das Essen dazu, entweder vorher oder hinterher, denn Menschen auf der Straße sind froh, wenn sie mal in Ruhe sich Zeit nehmen können, was zu sich nehmen können, was trinken, Kaffee trinken vor allem.
Hier wird man sehr nett behandelt. Ich das erste Mal hier hinkam, war natürlich komisch, weil es voriges Jahr. Also kein böses Wort, bin direkt offen, mit offenen Armen von Bruder Markus und Schwester Franziska aufgenommen worden. Die sind auch jederzeit bereit für ein Gespräch, wenn man es wünscht. Und auch so mit den anderen Obdachlosen ist es eine große Familie.
Die geben einem das Gefühl, dass sie auf der gleichen Stufe stehen, dass kein Hindernis zwischen oder die stehen auf einer höheren Stufe. Das ist alles, die gucken nicht von oben auf einen runter, genau.
Niemand lebt gerne auf der Straße. Alle, die kein Zuhause und kein Geld haben, leiden darunter und werden sogar krank. Körperlich und auch an ihrer Seele. Oft haben sie das Gefühl, ich sitze mit meiner Armut im Dunkeln und niemand beachtet mich oder hilft mir.
Deswegen können die Leute, die nicht arm sind, froh sein, dass sie nicht arm sind.
Also St. Martin ist ein sehr tolles Fest, weil es immer wieder an das Teilen erinnert.
Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir.
Wenn man zum Beispiel eine Tüte Gummibärchen kriegt und man Geschwister hat und dann muss man das aufteilen. Eins für den, eins für den, eins für den und dann immer so weiter. Wenn was übrig bleibt, dann ist es meistens unsere Mama oder unser Vater.
Mit meinen Mitschülern teile ich meistens Bleistifte, wenn die einen nicht haben, oder eine Lami-Patrone gebe ich denen manchmal. Oder auch, wenn jemand kein Geld dabei hat und sehr Hunger hat, dann gebe ich dem auch Geld oder was zu essen.
In der Kirche gibt es auch mal so kleine Sprechblasen auf dem Boden. Da konnte man sehen, was Flüchtlinge oder welche, die ganz arm sind aus anderen Ländern, sich wünschen. Und ich hatte ein Keyboard und ein Klavier. Da hat sich jemand ein Keyboard gewünscht, dann habe ich das verschenkt.
Wer teilt, Geld oder überzählige Sachen abgibt, einem Menschen am Straßenrand einen Kaffee ausgibt oder ihn einfach mal anlächelt und fragt, wie geht es dir, macht das Leben heller. Das des anderen, aber auch das eigene. Denn wer teilt, bringt das Gute in die Welt und das macht froh. Mit den Laternen wird beim Martinsumzug daran erinnert.
Ich weiß, wieso wir ihn abends feiern, weil dann leuchten die Laternen auch mehr. Erstens, die Laternen leuchten heller und auch das Feuer wird dann abends, wenn es dunkel ist, schön hell.
Und es sieht einfach schöner aus, wenn dann die ganzen Lichter brennen. Am Tag sieht man das ja fast überhaupt nicht und das passt dann auch nicht so gut, finde ich.
Dass der Martinszug abends durch die Straßen geht, hat seinen Ursprung in der Liturgie der Kirche, das heißt in den Zeremonien, die dort stattfanden.
Liturgisch beginnt ein Tag nicht um Mitternacht, sondern mit dem Sonnenuntergang des Vortages. Und wenn die Sonne untergeht, gibt es eine Lichterprozession in der Kirche der damaligen Zeit, also eine Kerzenprozession. Und die Geistlichen predigten den Leuten, aber macht den Feier mehr. Ihr müsst genauso sein wie dieses Licht hier. Seid Licht in der Dunkelheit. Und was machten sie? Feuer. Sie gingen aus und sie machten Martinsfeuer.
Die gibt es auch heute noch. Vor 200 Jahren jedoch wurde das vielen Gemeinden zu gefährlich und sie verboten die großen Martinsfeuer. Doch die Menschen wollten auf das Licht nicht verzichten und dachten sich, man kann auch mit kleinen Lichtern an St. Martin erinnern, bastelten Laternen und zogen damit durch die Straßen. Eine super Idee, jedes Jahr aufs Neue.
Also da geht man auch eine große Runde halt und singt auch viele Lieder, die man davor auch lernt und isst auch einen großen Wegmann.
Unser Wegmann ist immer richtig groß, mit alle Kinder ein Stück kriegen oder mehrere. Dann hat der riesen Arm und riesen Beinen und einen großen Bauch und so. Und mit dann nicht nur einer Rosine, sondern mehreren.
Wir schneiden den Wegmann mit einem Messer durch und dann in ganz viele Stücke und jeder kann sich dann ein Stück nehmen.